Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Samstag fiel auf dem Düsseldorfer Burgplatz die Entscheidung. Die deutsche Meisterschaft im Blindenfußball wurde entschieden zugunsten des MTV Stuttgart. Der hat sich im Finale nämlich mit 2:1 gegen den FC St. Pauli durchgesetzt und damit den Titelverteidiger sozusagen entthront und die eigene Durststrecke überwunden. Die Stuttgarter seit 2014 ja nicht mehr deutscher Meister gewesen. Für die wurde es mal wieder Zeit. Und wie sie es geschafft haben, die St. Paulianer mit 2:1 am Ende zu schlagen, das weiß unser Mann vor Ort, der Spielbeschreiber Jonas Barkmann. Hallo Jonas.
Hallo Malte.
Ja, du hast am Wochenende diese Partie bzw. den ganzen Tag mit kommentiert, hast das Veranstaltungswochenende begleitet, den Samstag, ja, der ja auch so ein bisschen, bevor wir ins Spiel einsteigen, auch ein bisschen vom Wetter geprägt war.
Tatsächlich, also wechselhafte Bedingungen in Düsseldorf. Zunächst war es morgens zu Beginn des Einlagespiels relativ trocken und hat dann zwischenzeitlich geregnet. Und das Ärgerliche war für die Spieler natürlich auch, dass das natürlich auch Auswirkungen hatte auf den Kunstrasen, der halt ohnehin schon anscheinend wohl relativ rutschig war. Und wie Alex Fangmann im Interview später noch sagte, dass er nicht einigermaßen gut, oder dass er nicht perfekt verlegt war. Und nicht ganz ehrlich, das hörte man auch, als wenn man so über Holzplatten, unebene Holzplatten laufen würde. Die hatten so einen Nachklang und das führt natürlich dazu, dass das natürlich auch kraftaufreibender ist für die jeweiligen Teams und dazu auch noch rutschiger und dementsprechend auch gefährlicher. Ich bin tatsächlich da ganz froh, dass sich da kein Spieler da ernsthaft verletzt hat. Es gab da den einen oder anderen, wenn ich da an Ted Altomasch vom BVB denken muss, der da durchaus mal weggerutscht ist. Auch im Finale ist der ein oder andere mal mit kleinen Standschwierigkeiten gewesen. Wie gesagt, ich bin da ganz froh, dass da keiner ohne ernsthaften Verletzungen aus diesem Wochenende in Düsseldorf gegangen ist.
Aber sehr gut kam offensichtlich Alex Fangmann mit den Bedingungen zurecht, auch wenn er sich hinterher ein bisschen beschwerte. Aber eigentlich darf er gar nichts sagen. Doppelpack und damit Matchwinner dieses Finals.
Ganz genau. Wobei man sagen muss, dass das 1-0 der Stuttgarter natürlich eine wunderbare Einladung war von St. Paulis Keeper Sven Gronau. Der hatte den Ball in seinem Bereich nach dem Abwurf und wirft ihn genau zum Schwabenangreifer Vedat Sarıkaya, der komplett frei stand, also kein Kiezkicker da irgendwie in der Nähe. Und dann kam der Ball halt zu Alexander Fangmann, aus halblinker Position, satter Rechtsschuss ins rechte untere Eck, keine Chance. Und wenn du natürlich so nach 3 Minuten ins Finale startest aus Sicht der Hamburger, naja, das wird dann halt auch schwierig, wenn du halt gegen den Rekordmeister vom MTV spielst. So zog sich das irgendwie auch durch die ganze Partie, muss man leider auch sagen. Der FC St. Pauli irgendwie in der ersten Halbzeit zu wenig in der Offensive damit beschäftigt, die Chancen zu erspielen, insofern, als dass sie sich auch das wirklich getan haben. Also zu harmlos im Offensivdrittel. Und das spielt dann natürlich den Schwaben in die Karte.
Erster Durchgang allerdings noch torlos verlaufen auf beiden Seiten. Aber du hast die Probleme der Paulianer angesprochen. Das Fehlen von Jonathan Tönsing machte sich schon bemerkbar, oder?
Ganz genau. Also wenn Jonathan Tönsing, der in den vergangenen Jahren immer irgendwie regelmäßig oder sehr oft sogar getroffen hatte, ich meine sogar einmal sogar Torschützenkönig wurde, dann fehlt natürlich so ein junger Angreifer, so ein bissiger Angreifer da vorne. Das hatte auch Alex Fangmann gesagt, das macht sich einfach bemerkbar. Oder naja, was halt noch zu sagen ist, ist die Tatsache, dass ich mir halt gewünscht hätte, das hat noch im Bereich oder im Team der Spielbeschreiber angesprochen, dass St. Pauli ja schon die Stuttgarter vor dem 6. Teamfoul hatte in einer Halbzeit im ersten Durchgang. Das heißt also, bei einem weiteren Teamfoul hätte es ein Double Penalty, also einen Strafstoß aus 8 Metern gegeben. Und es waren, glaube ich, 90 Sekunden, glaube ich, noch zu spielen oder 60 Sekunden noch zu spielen. Aber es kam irgendwie nie so, dass man dieses Foul erzwingen oder provozieren wollte. Und das fanden wir irgendwie ein bisschen schade. Also da hätte man durchaus mehr Druck ins Offensivdrittel bringen können. Eine Halbzeitansprache hatte dann Wolf Schmidt gesagt, dass sie die Partie genießen sollten. Man merkte einfach, dass St. Pauli einfach sehr, sehr verkrampft wirkte. Mhm. Und sie einfach überrascht waren, vielleicht auch von den Stuttgartern, von der Taktik her. Man weiß es nicht. Aber es war einfach zu sehen, dass viele Fehlpässe die ungewohnt viele Fehlpässe auf Seiten der Kiezkicker waren. Das hat sich zunächst in Halbzeit 2 erstmal in Sachen Offensivdrittel, in Sachen Chancen nicht anders angefühlt. Also auch im zweiten Durchgang zunächst waren da sehr wenig Torchancen oder hochklassige Torchancen für den amtierenden oder letztjährigen deutschen Meister.
Ja, und da kam eben dieser verhängnisvolle, in Anführungsstrichen, Fehlwurf des Paulianer Keepers Gronau und dann eben dieses 1:0 von Alex Fangmann und der legte dann ja auch noch nach per Freistoß. Das Ding war wunderschön.
Das Ding war wunderschön. Also das war ein Bilderbuch-Freistoß, wie man ihn nur im Blindenfußball, vielleicht auch im sehenden Fußball zeigen kann. Nach dem Foul, ich glaube, Rasmus Neis war das aus fast halb oder halblinker Position und Matthias Gutzmann hat da eine Drei-Mann-Mauer gestellt und ich glaube Rasmus Neis davor oder Paul Ruge und einer sollte halt direkt vor und man weiß halt, dass Alex Fangmann einen relativ satten Rechtsschuss hat, also wie sein Trainer Giuseppe Calacchiura schon sagte, der beste Abschlussspieler in Deutschland, das ist einfach so, der hat einen perfekten rechten Schuss und mit diesem frühen Rauslaufen wollte man halt auch diesen Abschluss verhindern. Und Ballannahme und Ballkontakte sind im Blindenfußball relativ wichtig. Und Alex Fangmann hat sich dann einfach für die kurze Variante entschieden und hat halt genau die Lücke getroffen und damit ins Eck. Also er hat den Freistoß wunderbar eingeleitet mit dem eigenen Ballkontakt, sag ich mal so. Also sich selber vorgelegt und dann halt auch wunderbar vollendet. Und das war so, ich sag mal, so eine kleine Vorentscheidung.
Die Vorentscheidung, denn am Ende auch die Entscheidung, weil auf Seiten St. Paulis dann eben zwar noch ein Tor fiel durch Serdal Celebi, allerdings das dann letztlich nach dann der vollen Spielzeit nur reine Ergebniskosmetik blieb.
Ja, wobei das auch ein tatsächlich sehenswerter Treffer war von halb rechts mit links einfach mal durch alle Mann durch in den linken oberen Winkel. Also da keine Chance für Schlussmann Tim van Aken da irgendwie anzugreifen oder einzugreifen. Ich glaube, wenn man sich das Video nochmal anschaut, ich glaube, der bewegt sich noch nicht mal. So platziert war der geschossen. Klar, dann hat St. Pauli nochmal alles nach vorne geworfen in den verbleibenden Sekunden und Minuten, aber dann hat es einfach die Erfahrung des MTV gemacht. Ich meine, da laufen mit Alex Trongmann und mit Mulle Russom zwei Nationalspieler, auch dazu noch Lukas Mirk, der in der Nationalmannschaft ist. Wieder Sarik Kaya ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der weiß natürlich auch, wie Blindenfußball funktioniert und haben die ja wunderbarerweise die Hamburger einfach abgekocht.
Und am Ende eben diesen Titel geholt nach längerer Pause 2014. Ich hatte es eingangs gesagt, der letzte Titel für den MTV Stuttgart. Und wir hören gleich nochmal ins Interview von Alex Fangmann mit unserem Kollegen Florian Eib rein.
Alex Fangmann, heute nicht als Kapitän, aber als doppelter Torschütze. Alex, dein Fazit zum Spiel.
Ja, also das frühe Tor, glaube ich, hat uns sehr gut in die Karten gespielt. Ich weiß gar nicht genau, welche Minute es war, vielleicht können wir da helfen.
Dritte
Minute. Wir haben gerade spekuliert, ob es nicht vielleicht noch irgendwie 8-9 war, aber ich wusste nicht, oder. Also das ist nicht perfekt, wenn man so gut dann wirklich schade, das hat mir die Zeit gegeben. Und dann vor allem die letzte Minute vor der Halbzeit, wo wir erst noch 5 Fouls waren, dann das sicher runtergespielt haben. Das ist schon mal total selten im Kopf waren. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir die zweite Halbzeit genauso. Das ist dann nochmal das Tor.
Ich habe insgesamt das Gefühl, dass ihr schon irgendwie bissiger wart in dem ganzen Spiel.
Hast du das auch gehabt? Ich denke, vor allem in der ersten Stunde waren wir viel mehr nach vorne besser und mag den Pauli nicht so sehr gern. Wenn die ja schon früh angegangen werden, sonst von Paul und lassen sie immer aus der Tiefe kommen, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Hat bei denen auch nicht richtig geklappt. Wir haben immer eben gesagt, wir kamen wirklich vom Fleck und da. Das ist natürlich super, wenn man da gut aufgeht und da schon ein paar Bälle gewinnt. Jeder hat auch einmal richtig schöne Ball erobert und das kam durch. Dann war der Gewicht im Tor kurz.
Jonas, lass uns dann noch auf die weiteren Spiele gucken, denn es ging ja nicht nur um das Meisterschaftsspiel, sondern ja, die Positionen dahinter wurden ja auch noch ausgespielt. So zum Beispiel im Spiel um Platz 3 zwischen ja, den Marburgern und den Schalkern.
Ganz genau, dieses Duell gab es ja schon vor 3 Wochen beim Spieltag in Dortmund. Da konnten sich die Schalker mit 1-0 durchsetzen. In Düsseldorf auf dem Burgplatz war es dieses Mal dann andersrum. Da haben sich die Marburger mit 2-1 durchgesetzt und das nach, wie ich finde, hervorragenden 40 Minuten. Also das war wirklich ein toller Blindenfußball-Spieltag, beziehungsweise auch ein tolles Blindenfußballspiel mit viel Tempo, ein rassiges mit vielen Zweikämpfen. Ich erinnere da noch mal an Schalkes Hasan Kuperan und Marburgs Björn Hoppmann, die sich da im Duell der Elber, weil sie beide die Rücken Nummer 11 tragen, immer wieder in Zweikämpfen verhaken. Dazu Tammy Kuttig, der auf dem ersten Augenschein vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade von der Körperstatur mithalten kann mit beiden, weil er eben ein etwas eher schmächtiger, aber dafür schnellerer Typ ist, hat sich da auch noch reingebissen in die Partie. Und Kuttig war es halt auch eben, der das 1-0 besorgte. Und das in einer Drangphase der Schalker, die halt aber die Chancen einfach nicht genutzt haben oder nicht effektiv genug waren, dreht sich da wunderbarerweise um die eigene Achse, geht dann durchs Zentrum von der linken Seite und Michael Tunic lag da schon auf dem Boden und dann drischte Tamir Kuttig da den Ball halb links oder ins linke Eck und das war dann halt auch der Halbzeitstand.
Wie ging es am Ende komplett zu Ende? Wie ging es aus?
2-1 für Marburg, nachdem Ali Schafter noch zwischenzeitlich in der Schlussphase das 1-1 erzielt hatte aus halbrechter Position ins linke Eck, keine Chance. Und dann wenige Sekunden vor Schluss, ich hatte mit Maurizio Valgolio das Spiel beschrieben und Maurizio, es gab einen Timeout und Maurizio hat mich gefragt, ob wir dann das 6-Meter-Schießen sehen würden, was es halt nach Ablauf der regulären Spielzeit geben würde beim Stande von 1-1. Und da habe ich gesagt, ja, weil zu diesem Zeitpunkt Marburg einfach nicht zwanghaft genug war vor der Kiste. Einfach zu wenig Druck. Und da wäre einfach ein 1-1 in meinen Augen das richtige Ergebnis gewesen. Gut, 6-Meter-Schießen ist immer dann natürlich eine Glückssache. Aber letztendlich wäre es in meinen Augen das gerechte Ergebnis gewesen. Und dafür hat mich Tammy Kuttig dann mit seinem zweiten Treffer bestraft. Als er auf der linken Seite wunderbar sich durchdribbelte, kurzzeitig den Ball verloren hatte, aber schnell noch lokalisieren konnte und dann ins linke Eck drosch aus, ich glaube, 8 oder 9 Metern. Da gab es wohl Unstimmigkeiten. Also Maurizio sagte, Michael Tunic, der Schalke-Schussmann, hat sich da schon in eine Ecke entschieden, hat sich für die lange Ecke entschieden, hat da hat wohl vermutet, dass Kuttig da in die rechte Ecke schießt. Der Ball ging genau in die linke Ecke und da sah der Turnier ist natürlich nicht gut aus. Und wobei man sagen muss, wir haben auch hinterher heiß diskutiert tatsächlich, es hätte wohl auch noch einen 6-Meter geben können für Schalke. Das wäre dann die Chance zum 2-2 gewesen, als Basti Schleich seinen 2-Meter-Torraum da verlassen hat mit dem Fuß. Da stand Schiedsrichter Bastian Gelach nicht optimal und konnte natürlich aus der Position hinterm Tor natürlich das nicht unbedingt sehen, als wenn er da auf Ballhöhe gewesen wäre. Das wäre natürlich nochmal die Chance, aber Hasan Kuperan hat ja im Interview gesagt, danach im Spiel gesagt, das ist okay, dass sie verloren haben, hat ihn zwar geärgert, vor allen Dingen, weil der Ball halt durch seine Beine ging, aber es sind halt immer wieder intensive Spiele und sie haben halt letztes Jahr Rang 3 geholt, dieses Jahr Rang 4 und vor allen Dingen haben sie mit Ali Schafter den Newcomer der Saison, vom Alter her vielleicht jetzt nicht Newcomer, aber die Tatsache einfach, dass er neu in der Blindenfußball-Bundesliga ist und zu jedem Spieltag immer aus Istanbul eingeflogen wurde. Und der hat den Einsatz von Hasan Kuperans Bruder, also von Cengiz, hat er gut wettgemacht. Hat jetzt 6 Saisontore, bester Schalker Angreifer. Also das war schon ein guter Ersatz. Und wenn sie jetzt noch die Defensive in den Griff bekommen, nachdem sie ja in der regulären Saison 5 Gegentreffer bekommen haben, also sprich, sie müssen halt gegen die Top-Teams nochmal ein bisschen mehr punkten. Das hat ja auch Hasan selber angesprochen im Interview. Wenn sie da das nochmal schaffen, wenn sie die nochmal ein bisschen mehr ärgern, dann kann es vielleicht auch mal zu diesem großen Wurf reichen, dass sie dann auch letzten Endes mal im Finale stehen.
Also mal gucken, was in der neuen Saison dann passieren wird. Auf jeden Fall bleibt noch zu sagen, Dortmund am Ende 5. geworden. Borussia Dortmund kampflos, weil die Chemnitzer eben nicht angetreten sind. Durften dann auch trotzdem nochmal spielen, die Dortmunder. Allerdings ein Einlagenspiel, genauso wie die Jungs von Viktoria Berlin. Dann durften auch nochmal vorspielen auf dem Burgplatz in Düsseldorf. Insgesamt dein Fazit der Saison und dein Fazit dieser Finalveranstaltung in Düsseldorf?
Auf alle Fälle ein verdienter Meister, das muss man sagen. Zwar in der regulären Saison auf Tabellenplatz 2, aber unterm Strich kann man schon sagen, unabhängig davon, klar, auch St. Pauli hätte es verdient. Also ob nun Stuttgart oder St. Pauli letzten Endes haben es beide Mannschaften verdient, weil sie einfach die beiden die konstantesten waren mit der breiten oder mit der Qualität im Kader, die sie halt dazu verfügen oder verfügen dafür, dass sie Meister werden dürfen. Waren sie Marburg noch einen Schritt voraus. Ich bin gespannt jetzt für die kommende Saison, wie es mit Dortmund weitergeht, die ja in der regulären Saison auf Tabellenplatz 5 geendet sind oder eingelaufen sind. Du hast angesprochen, das Einlagespiel gegen eine veränderte Marburger Mannschaft 0-0 und haben dann halt nochmal ihre Rookies aufgestellt, plus die beiden Nationalspieler Jonas Fuhrmann und Ted Altomasch haben da 4-0 gewonnen. Aus Sicht der Berliner kann man nur sagen, Hut ab, die haben eine wirklich tolle, couragierte Leistung gezeigt in Düsseldorf. Jetzt zurück zu den Dortmundern. Ich bin ganz gespannt, weil Ted Altomasch insbesondere bei den starken Gegnern immer in der Defensive mit involviert war, wie es in der kommenden Saison ist, weil sie durchaus das Potenzial haben, wirklich um Rang 3 mitzuspielen. Wir haben ja mit Jonas Fuhrmann und mit Ted Altomasch zwei nationale Spieler. Ich bin gespannt, wie es für die kommende Saison aussieht.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, dann auch wieder hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir haben ja auch die gesamte Saison 2018 live übertragen hier auf meinsportradio.de. Jonas Bergmann hat kommentiert, als Spielbeschreiber war er bei den meisten Events der Bundesliga der Blindenfußballer vor Ort. Vielen Dank auch für deinen Einsatz, Jonas, und ja, viel Spaß in der Offseason. Man hört sich sicherlich in der neuen Saison dann wieder in Sachen Blindenfußball.
Ganz genau. Danke dir, Malte.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen, er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.